Der St. Galler Marketing Podcast.
Markus bekundet heute Interesse an einem Thema, das eigentlich besser in der Schweizer Illustrierten oder in der Gala aufgehoben wäre.
Und dann eben auch noch pfiffig gemacht mit wirklichen Diskussionen über Frisurmoden, die die einzelnen Spieler trugen.
Thorsten hingegen ist vollkommen gefrustet.
Für mich passt das schon mal gar nicht.
Und Hanna stellt mit großer Gelassenheit die Frage aller Fragen.
Was will jetzt diese Marke mir damit sagen?
Ich habe die Freude, heute ein Thema aufzugreifen, was uns von einem unserer treuen Hörer zugespielt wurde, von Stefan Feige. Und Stefan hat in einem E-Mail gefragt, ob die neue Coca-Cola zum Dinner, die Coca-Cola Zero Zero, ein schlauer Ansatz ist. Genauer gesagt fragt Stefan uns, ist das noch the real thing oder nur noch Verzweiflung? Die Frage ist berechtigt, wenn man sich so das anguckt, was Coca-Cola immer wieder tut. Dann sind sie jetzt an einem Punkt angekommen, wo aus der Cola der Zucker raus ist, das Koffein raus ist. Und jetzt ist die Frage, was verkauft man da eigentlich noch? Vielleicht noch zum Hintergrund. Coca-Cola Zero Zero ist eine Line-Line-Extension von Coca-Cola. Das ist die Ableitung der Cola Zero, die jetzt auch ohne Koffein verkauft wird. Das tun sie jetzt nicht erst seit heute, sondern es gibt schon eine Weile. Aber es wurde im Herbst relaunched. Und wird vor allen Dingen noch getragen durch eine James-Bond-Kooperation, um gemeinsam in diesem Thema Abendessen, Dinner eine Rolle zu spielen in Redefine the Evening Occasions mit Coca-Cola. Da es ja abends ist und manche Leute vielleicht kein Koffein mehr vertragen, hat man sich entschieden, eine Zero-Zero-Variante rauszubringen, die momentan aktuell auch beworben wird mit relativ Premium anmutender schwarzer Flasche, goldener Schrift, einem Premium-Look. Ja, ob das jetzt the real thing ist, sollte man mal diskutieren.
Ich finde das Ganze überhaupt nicht gut. Ich beginne mal von hinten mit der Kooperation mit James Bond. Ich verstehe durchaus die Grundidee, beginnt ja damit, dass James Bond gelegentlich auch 007 heißt, also 00. Weiter James Bond kann man sich wunderbar abends in einem Smoking vorstellen, vor allem dem Roger Moore James Bond. Aber ansonsten hat James Bond, also sowohl der Film als auch die Rolle in dem Film, in der James Bond, mit Zero Zero überhaupt nichts zu tun, sondern eher das Gegenteil. James Bond ist ja bekennender Alkoholiker und sonst auch offen für alle Sünden dieser Welt. Für mich passt das auf dieser Linie schon mal gar nicht. Und dann the real thing. Mein Eindruck ist, bei Coca-Cola unterschätzen sie den Wert ihres ikonischen Produktes. Und mit so einer weiteren Line-Extension oder wie du sagst, Line-Line-Extension, entfernen sie sich ja immer weiter von ihrem wahren Produkt. Und wahrscheinlich wäre es doch mal nötig, wieder richtige Flöcke einzuschlagen für die wahre Coca-Cola. Durchaus mit Zucker und durchaus mit viel Koffein. Da kommen sie ja nun mal her. Das ist hier mein zentraler Punkt. Bei der Zero Zero Coke habe ich den Eindruck, dass die Idee bei Pepsi-Cola entstanden ist.
Ja, ich würde das nicht so negativ sehen. Also ich glaube, das eine ist ja, wie kommuniziert man es? Da hätte ich auch meine kleinen Kritikpunkte, gar nicht nur auf die 007 oder James Bond-Kollaboration. Die ist ja auch nur in diesem Gaming-Feld verankert. Also das Game, was im Herbst auf den Markt kommt, das ist ja nicht eine insgesamt mit dem Film Kooperation, sondern darauf fokussiert. Da finde ich noch nicht mal so dramatisch. Ich finde nur, diese Kommunikationsbotschaft kann man wunderbar am Abend trinken. Das finde ich wahnsinnig plakativ und wenig kreativ. Da tue ich mich ein bisschen schwer mit, dass man diese Occasion genommen hat und eigentlich eins zu eins in die Kommunikationsmittel übersetzt hat, ohne sich zu überlegen, wie kann man das noch ein bisschen emotionaler verpacken. Zu dem Produkt als solches, das gibt es ja schon seit einigen Jahren auf dem Markt. Wenn man sich die Zahlen mal anschaut, beispielsweise für Österreich, dann sieht man schon starkes wertmäßiges Wachstum von diesem Produkt. Und das wird ja auch mit der ausschlaggebende Faktor gewesen sein, warum man jetzt gesagt hat, man setzt da nochmal mehr kommunikative Energie drauf. Und ich glaube schon, es gibt einen Bedarf für solche Produkte. Es ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß, Coca-Cola mit Zucker, mit Koffein zu trinken. Für viele fällt das raus. Das ganze Thema Schlaf hat so ein großes Bewusstsein in einer breiteren Bevölkerung und dazu dann eben noch die Thematik rund um den Zucker. Also ich glaube, es ist nur konsequent, sich zu überlegen, wie man den Wünschen des Marktes nachkommt und dann so ein Produkt auf den Markt zu bringen und zu pflegen. Obwohl, ich muss sagen, ich habe es probiert und es schmeckte fürchterlich.
Stefan stellt ja die Frage, ob der Konzern verzweifelt ist. Wenn man sich die Geschäftszahlen anguckt, dann waren die im Quartal 1 2026 gar nicht mal so fett schlecht, sondern die liegen 12% über dem Vorjahresumsatz im selben Quartal. Die haben adjusted 18% Jahresprognose angehoben auf ein 8-9%. Und das Absatzvolumen ist um 3% global hochgegangen. Und Zero Sugar läuft extrem gut. Und das Ganze hört sich eigentlich richtig nett an, auch was Coca-Cola insgesamt anstellt. Da muss man aber eins beachten und deswegen doch vielleicht eine gewisse Verzweiflung. Fast das gesamte organische Wachstum kommt aus Preiserhöhungen und Preisdurchsetzungen. Aber das nimmt für die Zukunft natürlich auch ab. Also muss man ja was tun, was die Zahlungsbereitschaft wieder fördert, beziehungsweise da auch wieder Potenziale aufbaut. Das ist das eine. Das andere, was ich gerne noch ins Feld führen würde, und das ist mir fast noch arg wichtiger in dem ganzen Spiel, ist ja eine Strategie, die Coca-Cola seit Anno Knips verfolgt. Coca-Cola geht seit Anno Knips hin und arbeitet mit Line-Extensions. Mehr oder minder erfolgreich. Man kann fast so eine Regel aufstellen, ein Ding funktioniert, das nächste floppt, ein Ding funktioniert, das nächste floppt. Und wenn man sich anguckt, wer die Top 3 erfolgreichsten Line-Extensions waren, die Coca-Cola je gemacht hat, dann kommt auf Platz 1, wen wundert's, die Coke Light, die 1982 eingeführt wurde als erste Line-Extension. Dann auf dem zweiten Platz die Coke Zero, die 2005 eingeführt wurde und 2017 gelauncht wurde und auch extrem erfolgreich ist. Und was ganz lustig ist, die Cherry Coke läuft auch relativ gut. Wenn man sich anguckt, was schiefgegangen ist, dann lernt man schon so ein bisschen, worum es, glaube ich, geht bei Coca-Cola. Coke Life ist ziemlich in den Bach runtergegangen. Die haben sie 2020 dann auch vom Markt genommen. Das war diese Stevia-Variante. Coca-Cola Energy, also wo man versucht hat, einen Energiedrink aufzubauen. Das Ding gab es ohne ein Jahr. Und dann Coca-Cola Spiced. Das ging auch ziemlich für würzige Cola ziemlich nach hinten los. Wenn man sich's anguckt, haben die immer sowohl positive als auch negative Spiele. Und ich glaube, das hat viel mit der Markenstärke selbst zu tun. Und deswegen, glaube ich, würde ich auch aufs Zusammenspiel der Marke und ihre Extensions gucken und mich mal fragen, wie das Ding wirklich dazu beiträgt.
Ja, genau, Markus. Ich wiederhole hier nochmal meinen Punkt. Eine Coca-Cola Zero Zero, die profitiert natürlich ohne jede Frage von der starken Marke Coke, bringt aber keinen Goodwill-Transfer zurück. Man beutet ganz klassisch die Marke aus. Unter der Marke Coca-Cola kann sie sicherlich nahezu jedes Getränk irgendwie verkaufen und erzielt Umsatz. Und man muss ja schon sagen, um das klar zu betonen, mit Light und Zero ist Coca-Cola ja wirklich was Grandioses gelungen. Nämlich tatsächlich diese neue Kategorie neben die klassische Cola zu stellen. Und das haben die Menschen gelernt. Ich würde auch behaupten, das tut der Marke gut, dass man weiß, du kriegst eine echte Cola, da muss aber kein Zucker drin sein. Wenn du jetzt aber aus der Coke das Koffein rausnimmst, dann arbeitest du wirklich an der Lebenslinie von Coca-Cola.
Naja, aber die Lebenslinie ist ja der einzigartige Geschmack. Würde ich schon nochmal gegenhalten, wenn du Koffein trinken willst, dann gibt es ja wunderbare Alternativen, zum Beispiel Kaffee.
Oder Red Bull oder sonst was, aber ich glaube, da trifft Thorsten schon noch einen Nerv. Komischerweise, hast du ja gesagt, Hanna, wächst das gar nicht schlecht, das Ganze.
Weil sich die Konsumgewohnheiten ändern und ich glaube, der größte Fehler wäre, da festzuhalten an etwas, nur weil man sagt, das ist das Original, aber es einfach nicht mehr dann irgendwann gefordert und gewünscht wird.
Mein Punkt ist aber der, eine Cola oder eine Coca-Cola ohne Koffein schmeckt eben nicht nach Coca-Cola. Das ist etwas, was viele ignorieren, die sich eine Coca-Cola Zero Zero zulegen. Die sagen ja, ich kaufe die Marke Coca-Cola und alles, was damit verbunden wird und habe hier ein Getränk. Getränke ohne Koffein gibt es jetzt wirklich in rauesten Mengen, wenn ich da richtig informiert bin.
Coca-Cola hat ja über Jahrzehnte von einem Coke-Lifestyle gelebt. Und ich glaube, dass Cola auf der Ebene schon nochmal nachlegen müsste, um solche Line-Extensions auch wieder zu stärken. Gar nicht mal auf der Funktionalität, die abdecken, sondern eben auf der emotionalen Seite des Markenimages und auch der Markenidentität und dergleichen. Sondern da muss man schon nochmal drauf gucken, wo sie eigentlich herkommen. Und das war mal I like to buy the word of Coke. Und das ist es heute nicht mehr. Natürlich tut das Ding seinen Job, ja, abends ohne Koffein mit Freunden zusammensitzen. Der Job to be done ist schön definiert, aber die Value Proposition oder die emotionale Komponente, die so eine Marke ja auch ausstrahlen muss, die wird immer weniger.
Ich habe die große Freude, in unser zweites Thema einführen zu dürfen. Es geht um Adidas. Und natürlich geht es um den neuen Werbespot von Adidas zur Fußballweltmeisterschaft 2026, die ja bekanntlich in den USA, in Kanada und Mexiko stattfinden wird. Adidas hat, man kann durchaus sagen, traditionell einen Spot gedreht und zwar durchaus auch einen Spot, dem man anmerkt, dass dort viel, viel Geld investiert wurde. Der Ursprungsspot ist sage und schreibe 5 Minuten lang, wird aber durchaus auch in anderen Formaten verbreitet. Der Spot hat einen wunderbaren Namen, Backyard Legends, The Greatest Football Story Ever Told. Warum betone ich diesen Titel so? Weil er für mich den zentralen Begriff enthält, nämlich Storytelling. Es wird die Story einer legendären Straßenfußballcrew erzählt aus New York City, die auf einem Bolzplatz in einer Wohnsiedlung Fußball spielen. In Berlin würden wir sagen, es geht um Käfigfußballspieler. Und die haben auch einen Namen, nämlich Clive, Rusi und Isaac. Und die spielen dort seit 1996. Die Legende sagt, sie haben noch nie ein Spiel verloren. Und diese Legende wird erzählt von Timothy Chalamet, der gerade dabei ist, sein Team zusammenzustellen. Und wir lernen, dass zu seinem Team Trinity Rodman gehört, die berühmteste und bestbezahlte Fußballerin der Vereinigten Staaten, die gerade auch die Goldmedaille gewonnen hat. Seine anderen 2 Spieler sind Jamal vom FC Barcelona und Jude Bellingham von Real Madrid. Jude Bellingham ist unter anderem auch Engländer und Jamal ist Spanier, Rodman ist Amerikanerin. Die 3 fragen sich natürlich, warum sitzen sie jetzt mit Timothy Chalamet im Auto? Und er erzählt ihnen, es ginge darum, diese Backyard Legends zu schlagen, die seit 3 Jahrzehnten ungeschlagen sind. Die Geschichte wird irrsinnig spannend erzählt. Sie beginnen natürlich gegen Gleichaltrige, dann größere. Und 2002 traten dann Beckham, Zinedine Zidane und Del Piero gegen sie an. Und das wird auch sehr, sehr lustig erzählt. Was ich auffällig fand, man macht sich fast keine Gedanken darüber, dass die natürlich computeranimiert sind. Das Ganze ist so wunderbar gedreht, dass man einfach in der Story dran ist. Jedenfalls kommt er dann mit seinem Auto an diesem Bolzplatz an und wird dort schon erwartet von natürlich Lionel Messi. Und neben Lionel Messi sitzt der wahrscheinlich größte Popstar der heutigen Tage, gerade auch aktiv gewesen in der Halbzeitpause vom Super Bowl, Bad Bunny, und nehmen ihn in Empfang, ob nun die Truppe von Timothy Chalamet die 3 Backyard-Legenden schlagen kann oder nicht. Das erfahren wir natürlich nicht. Diesmal ganz kurz die Handlung. Meine Frage an euch, ist das ein guter Werbespot? Und zweitens, macht das heutzutage überhaupt Sinn, solche Filme für viel, viel Geld zu drehen?
Ja, das Erste, was mir auffällt, ist, du nennst es Spot. Ich würde es Film nennen. Und nicht nur als Spot einordnen. Wenn ich es richtig gelesen habe, hat Adidas ein Budget von 1 Milliarde US-Dollar für die WM sich reserviert. Und ich weiß nicht, wie viel da übrig bleibt, wenn man den Film mal subtrahieren würde. Also das ist schon das maßgebliche Werk, was die für die WM auch einsetzen wollen. Ich fand den ganzen Spot unheimlich spannend gemacht, eben auch noch mit dem Timothy Chalamet in der Rolle von Marty Supreme quasi aufleben zu lassen und das Hasseln jetzt vom Tischtennis auf den Fußball übertragen hat. Ich fand auch diese ganzen Setting extrem gut und dann eben auch noch pfiffig gemacht mit wirklichen Diskussionen über Frisurmoden, die einzelnen Spieler trugen etc. Und natürlich fragt man sich, was ist der Beitrag jetzt zur Marke außerhalb der Idee des Fußballs? Also A, glaube ich, muss man sich immer noch mal vorhalten, Adidas kommt vom Fußball. Das ist ganz wichtig, glaube ich, dass man da auch versucht, die Grenzen ein bisschen zu sprengen und vom klassischen Fußball wegzugehen. Ich glaube auch, dass diese Story, diese Idee mit diesem mythischen 3 Kids da extrem gut gespielt ist, dass das eine extrem gute Komponente ist. Und die Frage ist halt, wo gewinnst du eigentlich und um welches Spiel geht's überhaupt? Und insgesamt fand ich den Film sehr, sehr gelungen. So ganz die heftige Kommunikation der Marke findet nicht statt, sondern sie wird sehr subtil gespielt. Sie wird in den Trikots gespielt, sie wird in den Rückblenden gespielt, wo man dann Retro-Produkte sieht und dergleichen. Aber für den Aufwand, so stark die Marke quasi einzubetten in die Story, da weiß ich halt nicht, ob das wirklich dann durchknallt beim Endkunden und das wirklich auch in die richtige Richtung läuft.
Also ich finde es schon in Summe recht charmant, weil der Film unterschiedliche Herausforderungen löst bzw. Ziele erreicht. Erstmal ist es ja Teil einer größeren Kommunikationskampagne. Also es gab ja schon einen ersten Spot Ende letzten Jahres und dann spielt es ja schon alles auf diesem übergeordneten Markenplattform You Got This ein. Ich gebe dir recht, die Marke findet nicht so stark statt in dem jetzigen Spot, aber das sicherlich auch ganz bewusst und ich denke, es fügt sich eben trotzdem in dieser gesamthaften Kommunikation rund um die WM und insgesamt, die Adidas momentan fährt, schon gut ein. Und dann erreicht er ja ganz unterschiedliche Gruppen und Communities und Menschen, also sowohl die Menschen, die eben älteren Generationen anhören, noch einen direkten Bezug zu diesen Fußballlegenden von damals haben, als auch eben alle Fußballfans heute. Und dann integriert er eben durch die Hauptprotagonistin eben auch noch den Frauenfußball in den Spot. Dann dazu den Link zu Film, dann aber auch zu Musik durch die Integration von Bad Bunny. Ich würde sagen, der Film erreicht zum einen das Ziel, die Vorfreude auf diese WM zu steigern und die Fußball-Community abzuholen an ganz unterschiedlichen Enden und zum anderen aber auch andere Menschen zu integrieren und Fußball mit der Popkultur zu verbinden. Und das ist ja schon ein ambitioniertes Ziel und ich würde sagen, das erreicht er durch die Erzählart, durch die Machart und durch die Besetzung allemal. Und dementsprechend finde ich, ist das eine wunderbare Kommunikation.
Ich stimme dem zu. Also ich finde auch, das ist einer der besten. Ich folge Markus deinem Wording. Filme, die ich in den letzten Jahrzehnten gesehen habe. Wir haben uns das gegenseitig schon erzählt, warum das so ist, weil er wahrscheinlich im Moment größte Hollywood-Star vermengt wird mit dem größten Popstar. Man greift in die Vergangenheit, nimmt da die damals größten Fußballstars, nimmt die heutigen größten Fußballstars, die witzigerweise, ob real oder computeranimiert, auch noch alle Schauspielern können, findet einen Ton. Markus, du hast die Brücke geschlagen zu Marty Supreme, dieses Hustling, was ja den Film ausmacht und kommt irgendwie genauso in diese Taktung hinein. Deswegen einfach schlichtweg brillant gemacht. Und wenn wir jetzt aus einer Markensicht drauf gucken, Adidas schreibt ihm nicht platt hin, jetzt hier Adidas, wo du hinguckst, sind dicke drei Streifen zu sehen, aber du entgehst dem nicht. Von der ersten Szene an treffen sie die Tonalität und dann natürlich schon weniger subtil tragen die natürlich alle die coolsten Adidas-Shirts und Hosen, Jacken und so weiter und so fort. Von daher schon sehr, sehr schön gemacht. Was auch wichtig ist, es ist eine Story, die Adidas so schon immer wieder erzählt hat. Also Adidas, Straßenfußball. Ich denke, viele der älteren Hörerinnen und Hörer können sich wahrscheinlich auch noch an die Fußball-WM 2006 in Deutschland erinnern, wo ja Adidas auch dieses Thema fast ähnlich kommuniziert hat, wo zwei kleine Jungs auch auf einem Hinterhof gegeneinander Fußball spielen und jeder nominiert seine Traumelf. Und dann laufen auch die Fußballstars, die von Adidas bezahlt werden, damals auf. Lustigerweise waren das damals halt noch aktiv. Zidane, Del Piero und David Beckham natürlich. Und weil ja Fußball-WM in Deutschland war, kommen auch Michael Ballack, Oliver Kahn und Schweini vor. Und auch da wird dann noch tiefer in die Vergangenheit gegriffen und man holt dann halt auch noch Beckenbauer und Platini raus. Also das ist so eine Story, das passt hundertprozentig für Adidas. Für mich ist wirklich die Frage die, jetzt haben sie so einen Film gedreht, 5 Minuten lang, für teuer Geld, lohnt sich das?
Ja, ich würde mal eines noch mit berücksichtigen wollen. Du hast einen Attention Space momentan, der nicht besetzt ist. Nike kommt nicht aus dem Knick. Also da müssen wir nochmal drauf warten, was Nike vielleicht noch liefert. Weil in den letzten Jahren hat ja die Nike auch es geschafft, mit Jugga Bonito und seinen Truppen auch Spots zu drehen und Geschichten zu erzählen, die nicht weniger spannend waren. Und der große Unterschied ist, glaube ich, das hast du gesagt, ist, dass Nike oder dass Adidas versucht, die Kultur mit zu verbinden. Und die haben ja vor Jahren mal diesen Spot gemacht, at the end we're all creators, even if we're creative on the field, on the pitch and somewhere, we're all creatives. Und das ging dann bis zu Questlove und allen möglichen Künstlern. Das glaube ich schon, dass das funktioniert. Aber man darf nicht vergessen, die haben Glück, dass da ein Konkurrent momentan auch blind ist. Und dann gibt es noch einen Nebeneffekt, den möchte ich nur erwähnen. Das ist natürlich schon gut, du machst Backyard-Zocker und gibst 1 Milliarde dafür aus. Ja, also da kannst du auch nochmal schön in die Pedroie der sozialen Medien geraten mit so einer Diskussion. Aber das ist nur ein Nebensatz.
Ja, das würde ich vernachlässigen, weil sie einfach wirklich die richtigen Leute haben und sie zeigen nicht nur die Leute nach und nach, sondern sie haben sie eben in dieser schönen Geschichte miteinander verbunden. Also es ist einfach nicht nur ein reines Name-Dropping, sondern wunderbar kombiniert und dafür haben sie ja auch die richtigen Menschen gezogen. Und ich würde gar nicht sagen, dass es jetzt nur gut funktioniert, weil Nike nicht am Start ist, sondern auch, weil es ein gutes Timing ist. Also ganz unabhängig von den anderen waren sie halt rechtzeitig da, haben das kombiniert mit der Kommunikation im November, die auch schon ganz wunderbar war. Und da eben eine gute Geschichte erzählt. Plus, was sie eben auch noch haben, ist dieser Retro-Aspekt in dem Film, der ja natürlich gerade schon in die Kerbe schlägt. Momentan gibt es eine große Begeisterung, vor allem für den Retro-Fußball. Die Trikots gehen ohne Ende weg oder für teuer Geld weg. Und ich glaube, da ist ein wunderbarer Link drin, den auch nochmal viele sehen.
Ihr habt beide zu Recht den Bogen auch zu Nike geschlagen. Man muss ja sagen, in den 90er und den Nullerjahren war Nike mindestens so gut, wenn nicht besser, als Adidas dabei, herausragende Filme zu drehen. Unter Umständen sollten wir wirklich sagen, wir sind gespannt, was von Nike in den nächsten Wochen kommen wird.
Ich wäre auch gespannt, was man jetzt aus dem weiteren Spot und was da noch kommt gemacht wird. Und vor allen Dingen auch, sorry, wenn ich das sage, es muss ja nicht nur wunderbar und schön sein, das soll ja hinterher auch was bringen. Also ich würde gerne hinterher dann mal die Messwerte sehen und wie das der Marke gedient hat, beziehungsweise wie das dann wirklich durchgeschlagen ist. Weil ich glaube, das ist anspruchsvolle Kommunikation in einer unheimlich attentionless Society. Und da ist die Frage, wie das Ding auch langfristig sich dann durchsetzt.
Ich würde gerne mit euch zum Abschluss ein Thema diskutieren, was ich seit einigen Jahren auf Social Media beobachte. Es geht um einen Wandel im Fokus auf die Social Media Aktivitäten. Wenn man auf TikTok und Insta unterwegs ist, fällt immer mehr auf, dass Brands versuchen, nicht mehr nur eigene Inhalte zu posten oder Anzeigen zu schalten auf Social Media, sondern aktiv, manchmal mehr, manchmal weniger humorvoll, in den Kommentarbereichen Reichweiten und Engagement starker Videos mitzudiskutieren. Und das ganz unabhängig davon, ob sie der Beitrag direkt betrifft oder nicht. Beispiele findet man zahlreiche, beispielsweise kürzlich das Video der Influencerin Alex Cooper. Dort diskutierten Marken wie Subway, Wingstop oder Ocean Spray mit. Oder auch, wenn man an den Trend zurückdenkt, 2024, Man in Finance. Dort haben diverse Marken kommentiert, von Crocs über LinkedIn bis hin zu Eubank. Oder auch, wenn man auf die Posts von Superstars schaut, wie Taylor Swift. Auch dort findet man viele Kommentare von Marken, die sich in diesen Diskurs einbringen. Immer mit dem Ziel, Aufmerksamkeit und Sympathiepunkte zu sammeln. Meine Frage an euch, ist das eine smarte Strategie? Sollten Marken das aktiv betreiben?
Organische Reichweite stirbt, organische Reichweite wird immer schwieriger. Und daher muss man sich andere Wege suchen, um irgendwie die Aufmerksamkeit zu bekommen, beziehungsweise woanders aufzutauchen. Und ich würde das ein Trittbrettfahrerphänomen fast nennen. Die Abkürzung über die Kommentarspalte hilft halt. Ich habe immer nur Duolingo im Kopf, die ja da so mit die ersten waren, die das da mit Beyoncé und ihren TikTok-Videos gemacht haben. Und da ist natürlich, wenn das eine Besonderheit ist und eine Ausnahme ist und der Kommentar auch noch ganz gut gesetzt ist und vielleicht einen Punch hat, der entweder zur Marke oder zur Situation passt, dann finde ich das ganz pfiffig. Das Problem ist, wenn da 15 Brand-Accounts in den Postings gegeneinander wetteifern, wer den schlauesten Spruch macht zu einem Video oder dem Beef zwischen Alex und Alex, dann geht da einiges schon bei verloren, was funktionieren sollte. Und je mehr das alle machen, desto mehr wird's lärmen, desto mehr wird's rauschen. Und desto schwieriger wird das. Und das Risiko, was halt da drin auch besteht, ist, wenn es dann alle machen und du dich auch noch in den Beef der Leute da einklingst, musst du dich natürlich fragen, hast du die richtige Seite oder musst du eine Seite nehmen oder wie kannst du damit wirklich umgehen? Und je länger, je mehr musst du halt intelligenter posten, um deine Marke auch zu positionieren. Halte ich für eine ganz normale Entwicklung in Marketing-Subinstrumenten, dass die sich abnutzen und eine Zeit lang halt noch funktionieren.
Aktualisierung, bin ich dabei, ist ein kostengünstiger Weg. Die Frage für mich ist die A, funktioniert der überhaupt? Und B, noch schlimmer eigentlich, richte ich nicht auch Schaden an? Denn die Frage ist ja die, habe ich als Marke genug Persönlichkeit, um in Kommentarspalten mitzudiskutieren? Trittbrettfahren in der heutigen Zeit macht ohne Frage Sinn. Für mich geht es wirklich um die Frage, ob es Sinn macht, in Kommentarspalten als Marke mitzudiskutieren. In der vorletzten Woche haben wir darüber diskutiert, wie gewisse andere Sportmarken auf Nike reagiert haben, die in einem Plakat gesagt haben, Runners welcome, Walkers tolerated, und dann haben ja Essex und Co. auch mit Plakaten reagiert, die dann natürlich auch in den sozialen Medien stattfanden. Das sollte man machen. Die Frage ist für mich wirklich, habe ich als Marke so viel Persönlichkeit, um mitzudiskutieren? Markus, du hast gesagt, bin ich schlagfertig genug? Aber ist die Marke schlagfertig genug oder ist das das Team? Was nimmt der Kunde jetzt wahr? Dass die sagen, okay, die haben da eine besonders ausgeschlafene Truppe, die kann da halt auch ein paar Späße machen. Zweiter Punkt ist, Späße machen passt doch nicht zu jeder Marke. Ich muss halt auch schon eine Markenidentität haben, wo A gesagt wird, okay, die Marke spricht hier, und B, das passt auch tatsächlich zur Marke. Mir fällt eigentlich nur eine Marke ein, das ist Lidl. die haben das etabliert, dass sie schlagfertig und frech sind. Wenn ich von Lidl was lese, also zumindest in meinem Kopf, habe ich da nicht so eine Truppe von Lidl-Nerds sitzen an irgendeinem Rechner, die sich da Kommentare ausdenken, sondern für mich spricht da schon Lidl. Die spielen das halt in der Kommentarspalten, aber auch grundsätzlich in den sozialen Medien geschickt.
Gibt schon noch ein paar andere Beispiele, wenn wir jetzt an Netflix denken, an Duolingo, wie Markus das gesagt hat, an Audible im Bereich vom BookTok. Da gibt es schon noch ein paar Beispiele. Ich denke, grundsätzlich ist es einfach mal wichtig, das anzuerkennen, dass es diese Verschiebungen gibt, und die ist ja nicht nur daraus begründet, dass organische Reichweite eher wegbricht, sondern auch eine Verschiebung des Nutzungsverhaltens. Also das, was ja viele machen, ist einfach direkt in die Kommentarspalten zu springen und sich auch an Kommentaren zu erfreuen, also jetzt auf Nutzerbasis. Und dass es da sich lohnen kann, in irgendeiner Form stattzufinden, das steht für mich außer Frage. Man muss eben nur überlegen, wie man das machen sollte. Und ich glaube auch, dass es da Grenzen gibt, gerade wenn es in so eine Beliebigkeit abrutscht und man es einfach nur macht, um es zu machen und nicht sich überlegt, wie es in den Kontext der Marke passt, wie es zu der Tonalität passt, was für einen Mehrwert dieser Kommentar hat. Also das sind schon meines Erachtens notwendige Voraussetzungen, um da erfolgreich mitzuspielen. Und neben der Beliebigkeit kann es aber auch sehr schnell in so eine Art Cringe abrutschen, wo man sich so fragt, warum hat jetzt diese Marke dort irgendwas beizutragen? Und so geht es mir schon manchmal, wenn ich in die Kommentarspalten springe, wo ich mich frage, was will jetzt diese Marke mir damit sagen, dass sie dieses Video kommentiert? Und da muss man halt einen guten Weg finden, der zu der Marke passt. Und dann braucht es natürlich die Menschen auch, die das umsetzen können. Ich finde das überhaupt nicht trivial, so einen guten Texter zu finden oder eine Texterin, die schnell reagieren kann in der Tonalität der Marke und dann noch einen gewissen Mehrwert stiftet durch den Kommentar.
Ich kann euch eigentlich nur beipflichten. Es ist eine neue Komplexität in der Disziplin soziale Medien. Interaktion mit dem Kunden im Digitalen, im weitesten Sinne das Moderieren und Mitarbeiten an der Moderation von solchen Inhalten. Und ich glaube, dass das so wie vieles in diesen ganzen sozialen Medien sehr schnell hochkocht, sehr schnell kopiert wird und man schon sehr genau hingucken muss, wo man sich da wirklich engagiert, wo auch nicht. Nicht mitgehen ist immer schwierig, weil dann verpennst du was. Aber inwieweit das jetzt wirklich zu nachhaltigen Differenzierung beiträgt, wenn da alle mit rumschrunzeln in den Kommentaren, dann wird das wenig bringen. Also es ist wieder ein Bereich, wo mehr Hirnschmalz rein muss und die Komplexität nochmal zunimmt.
Es geht hier um Prioritäten setzen. Ohne Frage muss man in den sozialen Medien als Marke präsent sein. Ich würde aber immer empfehlen, den Schwerpunkt darauf zu setzen, dass ich da präsent bin, wo ich direkt angesprochen werde. Schönes Beispiel, die BVG in Berlin, immer unter Stress, weil die Kunden und Kundinnen unzufrieden sind und sich darüber in den sozialen Medien auslassen und da eine Tonalität zu finden, eine große Anzahl von Anwürfen immer wieder markengerecht zu beantworten, das ist schon Challenge genug. Da muss man nicht auch noch ein Team beschäftigen, was auf anderen Accounts unterwegs ist, um festzustellen, wo man sich da in die Diskussion einklinken kann. Das wird immer eine Disziplin bleiben, die nur sehr, sehr wenige Marken nutzen sollten.
Genau, und wo auch eine Entscheidung sein kann, sich bewusst dagegen zu entscheiden, mit dem Wissen, was man eben nicht mitnimmt.
Genau, also die Gelder kann man auch besser versenken. Ja.
Erfordert ja halt eine gute Social-Media-Strategie. Und Strategie heißt ja immer auch Nein sagen zu können.
Das war's für heute. Coca-Cola hübscht ihre Sub-Sub-Brand Coca-Cola Zero Zero auf. Ein Softdrink, der nicht nur keinen Zucker, sondern auch kein Koffein enthält. Stärkt oder schwächt diese Line Extension die Marke Coca-Cola? Macht die aktuelle Kollaboration von Coca-Cola Zero Zero mit dem bekennenden Martini-Trinker und Anti-Tugend-Bold James Bond Sinn? Adidas hat kürzlich seinen Fußball-WM-Film unter dem Titel Backyard Legends veröffentlicht. Diese Ode an den Straßenfußball ist 5 Minuten lang und beeindruckt mit einer Besetzung, der nicht nur Fußballstars wie Jamal, Bellingham, Rodman, Zidane, Messi und Beckham, sondern auch Hollywoodstar Timothy Chalamet und Pop-Megastar Bad Bunny angehören. Ist der Film in der Lage, die Markenwerte von Adidas zu transportieren? Macht es in der heutigen Zeit Sinn, Millionensummen in einen derartigen Film zu investieren? Immer mehr Marken tummeln sich auf Insta, TikTok und Co. in den Kommentarbereichen von Reichweiten-Posts von anderen. Seien es Influencer, Pop- und Filmstars oder auch andere Marken, kann auf diesem Weg die eigene Marke aktualisiert oder sogar das Engagement für die eigene Marke verbessert werden? Worauf ist zu achten? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unserem LinkedIn-Channel eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!